Wir sind in unserem Durchgang durch das Vaterunser bei der letzten Bitte angekommen. Die findet ihr im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 13, und es ist die Bitte: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Seht, als ich vor einigen Jahren aus der Klinik in Bad Herrenalb zurückgekommen bin, hier nach Karlstadt, da hatte ich die feste Absicht, keinen Tropfen Alkohol mehr anzurühren, also abstinent zu leben. Das war mein fester Wille. So war der Plan. Und so bin ich in die Wochen und Monate gegangen. Dann aber wurde ich innerlich immer unruhiger und angespannter. Da waren viele Fragen, viele Probleme. Wie soll alles weitergehen? Passe ich überhaupt noch in so eine Freikirche? Viele grundsätzliche Fragen, und innerlich wurde ich immer unruhiger. Und dann kam äußerlich die Situation, in der alle Widerstände einfach weg waren. Etwas selbstverschuldet. Ich habe mich hier bei der Musikschule eintragen lassen für den Getränkestand. Habe also das Bier ausgegeben dort. Und das war schon nicht besonders weise. Hier hätte ich mich schützen können und sagen: Nee, bitte stellt mich an den Würstchengrill, aber nicht an den Getränkestand. Aber ich habe es gemacht. Und dann kam der Moment, wo es hieß: Wir haben kein Bier mehr, du musst in den Keller gehen und Nachschub holen. Also bin ich dort in das Kellergewölbe von dem Haus gestiefelt, um Biernachschub zu holen. Stand da und wusste genau: Hier sieht dich keiner, hier kriegt keiner was mit. Das ist die Gelegenheit. Und habe die erste Flasche geöffnet und getrunken, und da man auf einem Bein nicht stehen kann, auch gleich die zweite und so weiter. Natürlich war der Wille da, die Absicht zu sagen: Ich will das nicht. Ich will alkoholabstinent leben, wissend, wenn ich wieder damit anfange, lande ich wieder dort, wo ich einmal gewesen bin, in der völligen Verzweiflung. Der Wille war da zum Gehorsam, aber es hat nicht gereicht. Der Wille hat nicht gereicht. Schau, wenn du dich in deinem Leben Jesus Christus anvertraut hast und sagst: Du bist mein Kyrios, mein Herr und mein Erlöser, Herr, ich lebe mit dir, dann hast du den Willen, Jesus nachzufolgen. Und zu dieser Nachfolge gehört auch der Gehorsam. Der Gehorsam im Glauben. Und du willst das ja auch ehrlich. Du willst dich an Christus orientieren, ihm nachfolgen, so leben, wie er leben würde an deiner Stelle. Du fragst dich: What would Jesus do? Wie würde er mit meinen Kollegen umgehen? Wie würde er am PC sitzen? Wie würde er seine Zeit gestalten und so weiter und so fort. Und du liest im Gottes Wort, viele Standards findest du dort, und du willst das, du willst ehrlich Jesus nachfolgen, so wie wir das vorhin auch gesungen haben. Ich will dir nahe sein und ich werde dir folgen. Und dieses Bekenntnis ist ehrlich. Doch dann kommst du in Situationen, wo das auf einmal nicht mehr reicht. Und wo du Dinge tust, die dein Herr nicht will. Und wo du hinfällst und reinfällst. Nur ein paar Ausschnitte aus unserem Alltag. Da bist du im Gespräch, vielleicht mit einer Kollegin, einem Kollegen oder mit einem Nachbarn. Ihr kommt auf Themen des Glaubens zu sprechen. Und du weißt ganz genau, da ist dieser Moment, wo du von deinem Herrn, von Jesus Christus, reden könntest. Du hast allerdings Angst, dass dein Gegenüber die Augen verdreht, wenn du damit anfängst. Und du lässt es lieber bleiben. Und Jesus würde sagen: Wenn ihr mich verleugnet vor den Menschen, wenn ihr mich nicht kennt, dann werde ich euch auch nicht kennen. Und du bist hingefallen mit deinen Absichten. Oder in einem anderen Gespräch spürst du so diesen Reiz, du hast Klatsch und Tratsch mitbekommen über jemand Drittes. Und du weißt eigentlich, dass das nicht gut ist. Du weißt, dass dein Herr das nicht will. Aber Mensch, die Versuchung ist so groß. Und man fühlt sich immer selbst besser, wenn man über andere ablästern kann. Du kannst der Versuchung nicht widerstehen. Du musst es einfach weitergeben. Wenn du willst, kannst du das ja so als mit frommen Mäntelchen noch tun und du sagst, du, ich sage dir das jetzt nur, damit du dafür betest. Die Variante gibt es auch, wenn man Klatsch und Tratsch tarnen will. Oder du surfst durch das Internet und du kommst an Seiten, wo du weißt, das ist nicht gut für mich. An Seiten, wo Frauen zum Lustobjekt minimiert werden und verachtet werden. Und du kommst zu Bildern, von denen du weißt, die werden sich festsetzen in deinem Kopf. Und die sind Gift für dich. Aber die Versuchung ist so groß, du sitzt da und es sieht dich keiner. Kriegt doch keiner mit. Und du kommst nicht mehr davon los. Ganz andere Geschichte. Du weißt eigentlich, dass deine Arbeitskraft, wenn du eine Arbeitsstelle hast, dass sie dir von Gott geschenkt ist. Und dass es sein Geschenk ist, dass du monatlich Geld bekommst. Du weißt das. Aber wenn dann der Lohnstreifen kommt, so hat man das früher gesagt, wenn dein Gehaltszettel kommt und das Geld überwiesen wird, dann kannst du der Versuchung nicht widerstehen, das als dein Geld zu betrachten. Du scherst dich nicht darum, was Gott damit machen würde. Es kümmert dich nicht mehr, ob du etwas abgeben solltest, zurück an ihn für sein Reich und für Menschen, die das dringend nötig haben. Die Bibel spricht ja vom Geiz als einer Sünde. Und du hattest gute Absichten, aber du fällst doch rein. Und so könnten wir immer weitermachen, immer weiter. Vielleicht das eine Beispiel noch, dass du in Situationen kommst, wo du der Versuchung nicht widerstehen kannst, und das hat man heute oft, im Internet, also in sozialen Netzwerken, dich an der Prügel zu beteiligen, wenn Einzelne gebrandmarkt werden als irgendwie als den Feind oder die Feindin, die man jetzt haben muss. Und dann geht ein Riesen-Shitstorm los. Und ich habe eine Zeit lang, alleine schon aus Recherchegründen, mich mit den Kommentaren auf Facebook befasst, auch gerade so in dieser frommen Blase. Und es ist entsetzlich. Es ist wirklich entsetzlich, was Menschen dort für Kommentare posten im Namen von Jesus. Dabei war doch der Wille da, ihm nachzufolgen, aber dann ist es vorbei mit dem Gehorsam. Was ich zeigen möchte, ist, dass dieser Wille schon ernst ist, wenn du mit Jesus lebst. Aber wir leben in einer Welt, die sich von Gott entfremdet hat. Wir leben in einer Welt, in der böse Mächte agieren, in denen wir immer wieder in Situationen kommen, die unsere Nachfolge, unseren Gehorsam in Frage stellen und die daran kratzen. Diese Welt ist voll von Versuchungen. Da muss man gar nicht erst groß über Führung nachdenken, sondern sie ist alleine schon voll von Versuchung. Und führe uns nicht in Versuchung. Das ist ein schwieriges Wort, oder? Weil dahinter die Frage entsteht, kann das sein? Kann Gott dich versuchen zum Bösen? Also mit geradezu einer bösen Absicht? Das ist eine ganz entscheidende Frage an unser Gottesbild. Könnte das denn sein, dass Gott sich sagt im Himmel, also jetzt will ich mal sie oder ihn in so eine Versuchung führen, in eine Situation führen, wo sie nicht mehr festhält am Glauben. Und Gott sitzt da im Himmel und sagt sich, na, dann wollen wir doch mal sehen, ob sie noch gehorsam ist. Und wenn man das noch weiter treiben will, dann werden vielleicht im Himmel Wetten abgeschlossen. Was meint ihr? Schafft sie es? Bleibt sie gehorsam? Bleibt sie nicht gehorsam? Fast geradezu diabolische Züge wären das, wenn Gott ein Gott wäre, der dich so versuchen will, dass du eben nicht mehr standhältst. Wie ist das zu verstehen? Ist Gott ein solcher Gott? Die Bibel sagt, nein, ist er nicht. ist er nicht. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 13, dort heißt es, wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, dann soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. So Jakobus. Jakobus 1, Vers 13 und 14. Wie aber ist es dann zu verstehen? Gibt es einen Weg, damit klarzukommen? Ich möchte euch weitergeben, wie ich das verstehe und wie ich damit umgehe. Ganz ohne Zweifel mutet Gott uns, mutet er dir Situationen zu, die uns belasten. Er mutet dir Situationen zu, die auch eine Anfrage sind an dein Vertrauen, an deinen Glauben. Krankheiten etwa, die dich runterziehen und belasten. Bedrängnisse, Prüfungen, in denen du auf einmal steckst. Er mutet dir vielleicht finanzielle Engpässe zu. Er mutet dir Beziehungskrisen zu. Er mutet dir auch zu, dass es Zeiten gibt, in denen dein Glaube insgesamt irgendwie schwankend ist und du zweifelst. Und Gott mutet dir schwere Zeiten zu. Ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, er hat dich geradezu da reingeführt, oder ob es schlicht so ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben, wo so etwas dazugehört. Aber Fakt ist, dass wir sagen können, er hat es zugelassen. Er hat es nicht verhindert. Insofern ermutet dir Schweres zu. Gott mutet dir Schweres zu. Das ist schon mal ein Fakt. Die Bibel sagt, wenn er das tut, wenn er dir harte Zeiten zumutet, dann tut Gott das niemals, um dein Vertrauen zu zerstören. Er tut es niemals, um deinen Glauben zu zerstören, sondern er mutet dir Dinge zu, damit dein Glaube wachsen kann, damit er sich bewährt, damit er tiefer und reicher werden kann. Ihr kennt das doch alle, oder? Unsere Bekenntnisse, die sind ganz leicht gesprochen, wenn es uns gut geht, wenn alles easy ist. Dann kann man leicht von Vertrauen reden und dass nur noch Gottes Wort zählt. Ja klar, wir haben ja auch alle Sicherheiten, oder? Uns geht es materiell gut und dann leben wir in Beziehungen und alles fluppt irgendwie. Natürlich können wir dann unseren Glauben hochhalten. Aber wenn uns unsere Stützen weggeschlagen werden, vielleicht die materiellen oder die Beziehungen oder was auch immer, dann zeigt sich, was Vertrauen bedeutet. Dann merkst du, dass Gott dich nicht loslässt, dass er dich immer noch festhält, dass er immer noch da ist. Dann merkst du, was wirklich zählt im Leben, nicht in unseren Easy-Going-Phasen. So sagt es die Bibel. Noch einmal Jakobus, Kapitel 1, diesmal 2 bis 4. Seht es, der Jakobus ist da ganz dreist, der geht sogar so weit, dass er sagt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird, und sich bewährt, dann bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Versteht ihr diesen Hintergrund? Prüfungen, die dazu da sind, damit etwas Gutes dabei herauskommt. Damit der Glaube sich bewährt, damit er vertieft wird. Das Problem fängt alleine schon bei unserer Sprache an. Ihr habt hier im Griechischen immer den Ausdruck Peirasmos, so heißt es im Griechischen. Und wenn ihr die Bibelübersetzungen vergleicht, dann ist das an einigen Stellen übersetzt mit dem Wort Versuchung und an anderen Stellen übersetzt mit dem Wort Prüfung. Beides ist möglich. Ich glaube, dass diese Worte alleine etwas mit uns machen. Wenn du einen Begriff hörst, hast du ein bestimmtes Bild vor Augen. Der Begriff Versuchung ist negativ besetzt, oder? Versuchung heißt, da will dir jemand eine Falle stellen. Versuchung bedeutet, da versucht dir jemand einen Strick zu drehen, dir einen Ast zwischen die Beine zu schmeißen, dich irgendwie zu Fall zu bringen. Versuchung, der Versucher hat negative Absichten. Aber bei einer Prüfung ist das längst nicht so. Eine Prüfung hat doch nicht zwingend negative Absichten. Also ich denke persönlich, unser ganzes Schulsystem gehört reformiert, das können wir alles über den Haufen werfen und was Neues machen. Aber so wie es jetzt ist, dienen die Prüfungen nicht dazu, um einen Schüler fertig zu machen, sondern sie dienen im günstigsten Fall dazu, dass er sich bewährt. Prüfungen sind nicht generell negativ. Gott mutet dir Prüfungen zu, aber er versucht dich nicht zum Bösen. Er will dich nicht zu Fall bringen. So verstehe ich diese Bitte im Vaterunser. Das wäre, als würde ich mit eigenen Worten beten: Vater, wenn du mir harte Zeiten zumutest, wenn du mir Prüfungen zumutest, dann bitte lass mich nicht in Situationen kommen, die über meine Kraft gehen. Und dann bitte gib du mir die Kraft, die ich brauche, um nicht schuldig zu werden. Schenke du mir die Kraft, die ich nötig habe, um zu widerstehen. Und genau diese Auslegung, ihr Lieben, findet ihr auch bei dem Apostel Paulus. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 12 und 13. Ich lese mal nur Vers 13. Paulus sagt: Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, die sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird auch euch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, also das macht Gott, wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, dann wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Und auch das ist leicht gesagt, oder? Aber wenn du mittendrin bist, kommst du wie immer wieder an Situationen, wo du vielleicht zu Gott schreist: Herr, ich kann nicht mehr. Wie lange soll das noch so weitergehen? Ich kann nicht mehr. Und du stellst fest, dass der Glaube letztlich nicht an deiner Kraft hängt, sondern an Gottes Kraft, der treu zu dir steht. Führe uns nicht in Versuchung. Wenn das Gottes Versprechen ist, wenn Gott versprochen hat, dass er dich nicht zu Fall bringen will, warum bete ich dann dieses Gebet überhaupt? Warum beten wir dann so? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich denke, wenn du dieses Gebet von Herzen sprichst, dann hast du drei ganz entscheidende Dinge verinnerlicht und in deinem Herzen erkannt. Und darum sprichst du dieses Gebet. Das erste: Wenn du dieses Gebet sprichst, dann weißt du um deine eigene Schwäche und um deine eigene Verwundbarkeit. Du weißt darum. Jesus hat seinen Jüngern einmal gesagt in Matthäus 26, Vers 41: Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Versteht ihr? Es geht darum, dass du erkennst, dass es mit deinen Willensabsichten nicht weit her ist. Und ich rechne das persönlich immer rein, wenn wir solche vollmundigen Lieder singen, in denen es heißt: Herr, ich werde dir immer folgen. Dann schlucke ich immer und im Geiste spreche ich dieses Gebet: Führe mich nicht in Versuchung. Denn mein Wille, klar, der ist da. Ich meine das ja auch ernst. Aber der Geist ist schwach. Paulus sagt im 1. Korinther 10, Vers 12: Wenn ihr meint, dass ihr sicher steht, dann passt auf, dass ihr nicht zu Fall kommt. Wir haben so ein Sprichwort daraus gemacht: Hochmut kommt vor dem Fall. Es geht darum, wenn du dieses Gebet dem Vater unser sprichst, dass du das erkennst. Dein Glaube, deine Absichten, die sind gut, die sind ernst gemeint. Und es geht nicht ohne. aber das ist so angefochten, es ist so zerbrechlich. Es kann morgen schon weg sein, was du heute bekennst. Es kann morgen schon futsch sein. Ein zweites kommt dazu. Wenn du dieses Gebet betest, dann hast du etwas Zweites verinnerlicht, nämlich du rechnest mit feindlichen Angriffen. Auch das gilt es zu erkennen. Die Nachfolge von Jesus ist kein Ponyhof, kein Smallland oder was weiß ich. Die Nachfolge von Jesus, die geschieht in einer Welt und in einem Raum, die vergiftet sind, durchdrungen, sagt die Bibel, von bösen und dunklen Mächten. In dieser Welt bist du unterwegs. Weißt du, was Jesus dir sagt? Jesus sagt, ich sende dich wie ein Schaf mitten unter die Wölfe. So hat Jesus das gesagt. Und ich stand jetzt die Tage nochmal da und ich habe mir dieses Bild vorgestellt. Was das heißt in der Dimension. Also wir haben ja jetzt so in unserem Land die große Wolf-Diskussion, ob man die nun schießen darf, ob man die nicht schießen darf, das ist auch so eine ideologische Geschichte irgendwie. Und dass ein Wolf in eine Schafherde geht und Schafe reißt, diese Vorstellung kenne ich. Aber könnt ihr euch vorstellen, du wirst als ein Schaf mitten in ein Rudel Wölfe gestellt? Wie sich das anfühlt? Wie gefährlich das ist? Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den bösen, unsichtbaren Mächten, die hier in dieser Welt sind und regieren und die uns anfeinden und die ein Interesse daran haben, dieses Vertrauen, das wir haben, zu zerstören und zu vernichten. Deine Nachfolge geschieht nicht in einem neutralen Raum, sondern in einer vergifteten und bösen Atmosphäre. Die Bibel geht dann so weit, dass sie sagt, dahinter steht etwas Personhaftes. Die Bibel nennt das entweder den Satan, den Widersacher Gottes, oder den Diabolos, den Teufel, den Durcheinanderwerfer. Und ihr kennt vermutlich viele dieses Wort aus 1. Petrus 5, Vers 8. Dort heißt, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, der streift umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, Vers 8. Wenn Menschen das hören, die dem christlichen Glauben nicht nahe sind, dass die Christen da vom Teufel und vom Satan reden, dann meinen die oft, haben sie so eine Vorstellung davon, als seien Christen völlig naiv und irgendwie im Mittelalter stehen geblieben. Und sie haben ein bestimmtes Bild im Kopf, wie Christen sich angeblich den Teufel vorstellen. Also ihr kennt das mit diesem nach Schwefel riechend und was man da so alles hat. Das ist doch völliger Quatsch. Sowas glaubt doch keiner. Wir haben jetzt hier nicht die Zeit, aber natürlich müsste man sich Gedanken machen, was ist mit dem Begriff Person überhaupt gemeint? Die Bibel sagt klar, da ist nicht nur das Böse, sondern da ist ein Böser. Und er hat einen Wille und hat eine Absicht und das ist zielgerichtet. Walter Kaspar schreibt, das Böse hat eine ihm eigene Intelligenz und eine geradezu unheimliche Zielstrebigkeit. Das Böse hat eine eigene Intelligenz und eine unheimliche Zielstrebigkeit. Darum, wenn ihr das betet und erlöse uns von dem Bösen, sind beide Übersetzungen möglich und beide sind richtig. Erlöse uns von dem Bösen, das uns umgibt in unserem Leben, oder von dem Bösen als Gegenüber, von dem Satan, dem Widersacher Gottes. Wenn es doch nur so einfach wäre, dass man ihn am Schwefelgeruch erkennt. Aber so ist es eben nicht. Und wer das für eine alte Vorstellung hält, der soll sich die Geschichte in dieser Welt anschauen, der soll sich unsere heutige Zeit anschauen, sich anschauen, wozu Menschen fähig sind, was Böses geschieht in dieser Welt und erklären, wo das herkommt, wieso etwas möglich ist, wo wir doch alle aufgeklärt sind, wo wir doch wissen, dass wir uns nur selbst schaden, wenn wir uns Böses tun. Und trotzdem passieren Tag für Tag grausame Dinge. Vielleicht habt ihr das in den Medien verfolgt jetzt die Woche. Diese Ermittlungen zur Kinderpornografie und ja nicht nur das, sondern eben auch sexuelle Gewalt an Kleinkindern, wo es jetzt mittlerweile 30.000 Verdächtige gibt, hier in unserer Gesellschaft. Es ist diabolisch, es ist teuflisch, es ist nicht nur das Böse, sondern auch der Böse. Und wenn du so betest, dann weißt du darum, dann hast du das begriffen, dass es so ist. Dazu kommt aber auch noch etwas Drittes und Letztes. Wenn du so betest, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dann ist das Dritte und Entscheidende, dann vertraust du auf die Kraft deines Herrn. Dann weißt du, dass es diesen Erlöser gibt, der das Böse besiegt hat. Du weißt, dass es einen Stärkeren gibt, nämlich Jesus, den Sohn Gottes. Die Bibel sagt, Jesus ist versucht worden, so wie wir, aber ohne Sünde geblieben. Im Hebräerbrief könnt ihr das nachlesen. Und in den Evangelien gibt es eine Begebenheit, die das ganz besonders zeigen soll, etwa Matthäus 4. Da heißt es, dass Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt wurde und dann kam dieser Widersacher und er hat ihn versucht. Ihr kennt das, oder? Dass der Teufel sagt, das alles will ich dir geben, wenn du dich hier niederfällst und mich anbetest. Oder du könntest doch zu diesem Stein sagen, er soll zu Brot werden. Oder du kannst dich von der Zinne des Tempels schmeißen und dir wird nichts passieren, oder? Und der Teufel versucht es mit allen Mitteln. Anerkennung, Besitz, all das verspricht er Jesus. Und auf nichts davon geht er ein. Endgültig aber, und das ist zentral im christlichen Glauben, halten wir fest, dass die Mächte des Bösen den entscheidenden Todesstoß bekommen haben am Kreuz auf Golgatha und durch Jesu Auferstehung. Und das, so sagt die Bibel, wenn Jesus wiederkommt, er sich endgültig durchsetzen wird. Und dann wird dieser Sieg sichtbar sein. Und alles, was wir jetzt erleben, ist das verzweifelte Aufbäumen einer Macht, die schon längst verloren hat. Das ist unser Glaube, ihr Lieben. Jesus Christus ist Kyrios, er ist Herr über alle Dunkelheit. Er ist Herr über alle Sünde, er ist Herr über alle Schuld. Er ist Herr über die bösen Mächte. Christus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Christus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wenn du also das Vaterunser betest, dann bist du ein wachsamer Christ. Aber wachsam zu sein heißt nicht, angstbesetzt zu sein. Wachsam zu sein heißt nicht, dass du dich nicht mehr aus der Wohnung heraustraust, weil du denkst, oh, da wird mir immer irgendwas Schlimmes passieren. Wachsam zu sein heißt, zu bitten, Herr, ich weiß, dass ich zu wenig Kraft habe. Schütze mich, führe mich. Du siehst meinen Willen, meine Absichten, aber das reicht nicht. Halt du mich fest und an deiner Hand gehe ich durch meinen Tag. Durch meine Woche, durch mein Leben. Wachsames Christsein ist kein angstbesetztes Christsein. Jesus ist Kyrios, ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Wenn man suchtkrank ist, etwa alkoholabhängig, und die Absicht zur Abstinenz hat, dann ist es wichtig, dass man diesen Willen zur Abstinenz immer wieder erneuert. Das reicht nicht einmal, sondern das muss erneuert werden. Warum? Weil wir, ihr Lieben, in einer Gesellschaft leben, in der du den Alkohol an jeder Straßenecke kriegst und zu jeder Tages- und Nachtzeit bekommst. Und weil wir in einer Gesellschaft leben, in der das Trinken von Alkohol ganz selbstverständlich dazugehört. Das heißt, als Alkoholabhängiger lebst du in einer giftigen Umgebung. Und darum muss dieser Wille zur Abstinenz immer wieder erneuert werden. Erneuert werden, damit man nicht hinfällt. Als Christ, als Nachfolger von Jesus, geht es dir genauso. Du bist in einer giftigen und gefährlichen Umgebung unterwegs. Und darum muss dein Wille zum Gehorsam, dein Wille zur Nachfolge erneuert werden. stets erneuert werden, dass du dir das bewusst machst. Und das geschieht sehr schön mit dem Vaterunser. Jedes Mal, wenn du sprichst, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jedes Mal, wenn du dieses Gebet betest, stecken diese drei Erkenntnisse darin. Das Erkenntnis deiner eigenen Schwachheit, die Erkenntnis einer gefährlichen Welt und die Erkenntnis, dass dein Herr stärker ist und dass er dich bewahren wird und kann vor dem Bösen. Amen.